In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht: Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden, denn Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Als Maria hörte, wo Jesus war, kam sie dorthin und sah ihn, fiel ihm zu Füßen und sagte: Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der 4. Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt, sein Gesicht mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das finden wir bei Johannes, dem Evangelisten, dem man auch den Beinamen der Theologe gegeben hat. Denn sein Evangelium ist schon theologische Reflexion und tiefe, tiefe Betrachtung dessen, was er im Leben Jesu erlebt hatte. Es gibt eine Methode, deren sich die Rabbiner zur Zeit Jesu bedient haben, die einen bestimmten hebräischen Spezialtitel hat, den ich nicht kenne. Aber auf Deutsch heißt diese Methode vom Einfachen zum Schwierigen. Man könnte auch sagen, vom Sichtbaren zum Unsichtbaren. Oder anders, vom Irdischen zum Himmlischen. Das ist die Methode von Johannes dem Evangelisten. Also, es fängt schon himmlisch an, wenn ich das Evangelium des Johannes betrachte. Der Prolog, das ist ja schon höhere Mystik, die ich also ein ganzes Leben lang nicht erforschen kann von seiner ganzen Tiefe. Und dann kommt das zweite Kapitel bei Johannes. Das klingt so, als wenn er jetzt auf einmal umschwenkte und zum Geschichtenerzähler wird, das ganz untypisch für ihn ist. Aber man muss die Methode betrachten. Nämlich im zweiten Kapitel beginnt es mit der Hochzeit von Kana und der Tempelaustreibung. Zwei Geschichten, zwei Ereignisse, die sich im Leben Jesu ereignet haben. Aber der tiefere Sinn, den Johannes da hineinlegt, den muss man erst erspüren. Denn es geht immer um die Botschaft Jesu. Alles, was Jesus getan hat, ist Verkündigung des Reiches Gottes und nicht einfach irgendwie ein Mätzchen, das er macht, um Aufmerksamkeit der Menschen zu erregen. Nein, es ist alles Verkündigung. Auch bei der Hochzeit von Kana, er hat immer das Reich Gottes im Blick, immer. Und in diesem zweiten Kapitel gibt er gewissermaßen das Thema für sein ganzes Evangelium an. Hochzeit von Kana, es geht um zwei Dinge. Es geht um Wandlung und Verwandlung und um Hochzeit. Jesus ist gekommen, die ganze Welt zu verwandeln in das Reich Gottes. In der von Gott losgelösten, losgesagten Welt in das Reich Gottes zu verwandeln. Das Zeichen dafür, Wasser wird in Wein verwandelt. Aber wie? 600 Liter. Die Leute hatten ja schon so viel getrunken. Alle Gefäße waren leer getrunken. Und jetzt noch 600 Liter. Da gab es einen großen Bibelgelehrten, den heiligen Hieronymus, der im 5. Jahrhundert gelebt hat, 4. 5. Jahrhundert, der wurde von seinen Schülern einmal gefragt, ist das nicht übertrieben dargestellt? 600 Liter für die Leute, die schon halb betrunken waren. Da gab Hieronymus zur Antwort, wir trinken ja heute noch davon. Das heißt also, er hat den tieferen Sinn der Botschaft verstanden. Jesus, der Quell des lebendigen Wassers. Und das kommt dann auch wieder vor im dritten Kapitel in dem Gespräch mit Nikodemus, wo es darum geht, wiedergeboren zu werden aus Wasser und Heiligem Geist. Und da knüpft Jesus an das Bild der Geburt an und schildert es so, dass Nikodemus es zunächst einmal wörtlich nimmt, aber Jesus will ja vom Sichtbaren zum Unsichtbaren führen. Du musst wiedergeboren werden, aber nicht in der Weise, wie du als Kind, als Baby geboren wurdest, sondern aus Wasser und Heiligem Geist. Und dann geht es weiter. Im nächsten Kapitel, im vierten Kapitel, da geht es wieder um das Wasser im Gespräch mit der Samariterin. Jesus will ihr das Wasser geben, das alle Sehnsüchte und den ganzen Durst der Menschheit stillen kann. Zunächst wird es auch wörtlich aufgenommen. Ja, gib uns immer dieses Wasser, sagt die Samariterin, dann brauche ich nicht jeden Tag zum Brunnen zu laufen. Sie versteht wiederum die Botschaft Jesu zunächst diesseitig, irdisch, materiell. Jesus will aber hinüberführen in eine ganz andere Wirklichkeit. Oder denken Sie an das sechste Kapitel bei Johannes. Jesus speist eine große Menge mit 5 Broten und 2 Fischen. Aber ihm geht es um die Botschaft des Reiches Gottes. Es geht darum, ich bin das Brot des Lebens. Der Hunger der Menschheit kann nicht gestillt werden mit den materiellen Gütern, die diese Erde bietet, sondern ich bin das Brot des Lebens. Die Leute nehmen Anstoß, als er dann noch konkreter wird und davon spricht, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Da ärgern sie sich an ihm. Sie können diese Worte nicht mehr aufnehmen, sagen, der spinnt jetzt langsam. Diese Worte sind zu hart, sie laufen weg. Lassen ihn. Nur die wenigen seiner Getreuen, die stellt Jesus auch vor diese Alternative. Wollt auch ihr gehen. Und da rettet sich Petrus in das Vertrauen hinein. Wohin, Herr? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Er hat verstanden, Jesus will in eine andere Wirklichkeit hineinführen, in die Wirklichkeit des Reiches Gottes, die unserem Verstand doch eigentlich verborgen ist. Und dann geht es weiter im 8. Kapitel, das war am vergangenen Sonntag dran, da ging es um die Blindenheilung. Und Jesus will sagen, ich bin das Licht der Welt, was nützt euch die beste Sehkraft, wenn kein Licht da ist? Dann könnt ihr noch so gute Augen haben, ihr seht immer noch nichts. Ich bin das Licht der Welt. Und so führt er immer vom Sichtbaren ins Unsichtbare hinein. Und heute sind wir beim 11. Kapitel angelangt, nämlich wo es um die Totenerweckung des Lazarus geht. Wir haben das ja eben in dem Lied gesungen, ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Darum geht es ja. Es gibt einen Tod, der viel schlimmer ist als der physische, leibliche Tod. Ich habe das schon erwähnt, in den vergangenen Tagen in der Heiligen Schrift wird der Tod sogar nummeriert. Tod Nummer 1 und der zweite Tod. Der heilige Franz von Assisi erwähnt ihn auch in seinem berühmten Sonnengesang, den zweiten Tod. Dieser Tod ist die totale Abwesenheit Gottes. Das ist der eigentliche Tod. Aus diesem Tod der Sünde will er und hat er uns gerettet. Aus diesem Tod der Sünde, darum ist er gekommen. Und da ist es wieder diese wunderbare Begegnung. Jesus benutzt also diese Totenerweckung, um zu zeigen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist die Sentenz, die er Martha und Maria und uns mitgeben will. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Zunächst mal begreifen wir das nicht, aber interessant diese Reaktion der Martha, wie Jesus hier sagt, ich bin die Auferstehung und alle, die glauben und sterben, die werden auferstehen zum ewigen Leben. Und dann fragt er sie, glaubst du das? Und die Reaktion von Martha ist bezeichnend. Sie sagt nicht, ich glaube das, sondern sie sagt, ich glaube dich. Du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Dasselbe Bekenntnis, das nach Matthäus Petrus einmal abgelegt hat bei Caesarea Philippi. Das heißt, die Person Jesu verbirgt sich für die Wahrheit, die unseren Verstand weit übergreift. Aber am Sichtbaren macht er uns deutlich, dass er die Macht über Tod und Sünde hat. Und immer wieder hat er es ja auch bei Krankenheilungen gezeigt, viel schlimmer als die körperlichen Gebrechen, als die körperliche Krankheit ist die Krankheit der Sünde und der Tod der Gottesabwesenheit. Davon will er uns erretten. Der arme Lazarus musste dran glauben. Warum? Er musste zweimal sterben. Und die Tochter des Jairus auch. Aber hier wird etwas deutlich auch von der menschlichen Seite Jesu, der nicht nur eine göttliche Botschaft bringt, sondern auch in seiner Menschlichkeit ein so tiefes Mitfühlen und Mitleiden mit den Menschen hatte, dass er vor dem Grabe steht und mit den Weinenden weint. Aber er hatte schon seinen Jüngern gesagt, Lazarus ist nicht tot, er schläft nur. Und wenn er also sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann kündet er etwas auch von seinem Tod an. Der Tod ist nur ein Schlaf. Wer schläft, kann wieder auferstehen. Das ist das, was wir jeden Morgen einüben, manchmal unter etwas Beschwerlichkeit. Aber jeden Morgen dürfen wir so eine kleine Auferstehung feiern und können dankbar sein, dass der Herr uns wieder die Augen öffnet und wir wieder einen neuen Tag erleben, der schon ein Vorausbote für diese wunderbare Wirklichkeit ist, die unseren Augen noch verborgen ist. Und das wird auch deutlich in dem, was wir eben in dem Evangelium aus Markus war es, glaube ich, eben verlesen gehört haben, wie die beiden Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, zu Jesus kommen und sagen, Herr, kannst du es machen, dass wir in deinem Reich die Ministerposten zur Rechten und zur Linken haben? Also, da muss ich ein bisschen schmunzeln, denn hätten die gedacht, wer zur Rechten und Linken Jesu seinen Platz einnimmt, sie hätten diese Bitte niemals ausgesprochen. Denn ausgerechnet einer von diesen beiden wurde der direkte Zeuge der Kreuzigung Christi, Johannes, der stand unter dem Kreuz. Und da hat er gesehen, wer zur Rechten Jesu und zur Linken Jesu seinen Platz hatte, den wollten sie mit dem nicht tauschen. Zwei Verbrecher, die hingerichtet wurden. Und der eine von ihnen, der hat es erfahren, was es heißt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Sein ganzes verfuschtes Leben bekam auf einmal eine völlig andere Bedeutung. Die ganze Schuld, die ihn belastet hat, wird jetzt zur Lobpreismaterie verwandelt. Da sind wir nämlich genau wieder bei der Hochzeit von Kana. Sünde wird in Gnade verwandelt. Sünde wird zur Lobpreismaterie. Ich sage das manchmal den Leuten, die zur Beichte kommen, sage ich, von nun an dürfen Sie in Erinnerung an das Wahr nie wieder ein schlechtes Gewissen mit herumtragen. Wenn Gott vergibt, dann ist die Sünde annulliert. Die ist nicht mehr da, nicht einmal im Gedächtnis Gottes, ist weg. Also von wegen dieses Lied da, er warf unsere Sünde ins äußerste Meer. Sie wissen ja, es gibt heute Spezialtaucher, die können aus dem äußersten Meer wieder was nach oben holen. Wenn Gott die Sünde vergibt, ist sie annulliert. Und zwar so, dass nicht einmal Gott sich daran erinnert. Das ist übrigens der tiefere Sinn des Beichtgeheimnisses. Der Priester, der die Lossprechung spricht, hat sich nicht mehr daran zu erinnern, was gebeichtet wurde, weil Gott es auch vergessen hat. Weg, ist weg. Das heißt, die Sünde, sofern sie in Erinnerung bleibt, ist jetzt Materie des Lobpreises. Der heilige Augustinus hat genau das mit seinen sogenannten Confessiones, mit seinen Bekenntnissen getan. Er hat sein sündiges Leben im Blick der Gnade Gottes geschildert und so bedeutet das Wort Confessiones Lobpreis. Lobpreis Gottes. Und dazu ist Christus in die Welt gekommen, um dieses Wandlungswunder zu wirken durch sein Sterben. Das Sterben ist nicht ein Vernichtetwerden. Da kamen doch wiederum bei Johannes geschildert, im nächsten Kapitel, Kapitel 12, da kamen zwei Griechen kamen zu Philippus und sagten, kannst du uns Jesus zeigen? Und Philippus geht zu Andreas und beide zu Jesus und sagen, das sind da so griechische Wallfahrer, die möchten dich gerne kennenlernen. Und da sagt Jesus, jetzt ist die Stunde, da der Menschensohn verherrlicht wird. Wenn das Weizenkorn nicht stirbt und in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es reiche Frucht. Man fragt sich, ist das die Antwort auf die Frage? Wir möchten Jesus sehen. Natürlich, ihr werdet mich da am authentischsten erleben, wo ich dieses Samenkorn bin, das Weizenkorn, das hineingegeben wird in die Erde, um zu sterben und alles zu verwandeln. Denn der Tod des Weizenkorns ist nichts anderes als eine Verwandlung in vielfältige Frucht. Und wenn Jesus uns, wie gesagt, 600 Liter Wein hinterlassen hat und immer in Überfülle gegeben hat, bei der Brotvermehrung sind 12 Körbe übrig geblieben, das heißt, wenn er gibt, dann gibt er immer in Überfülle, dann können wir darauf hoffen, dass auch wir einen gnädigen Richter finden werden. Amen.